Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Willkommen zur zweiten Folge von Warum Reden nicht hilft und Sex nicht alles ist. Vielen Dank übrigens für die großartigen Rückmeldungen. Dieses Mal propagieren wir weniger Dressur, mehr Diskurs. Denn, ob man es glaubt oder nicht, Männer haben Bedingungen an Kommunikation.
Was für eine Überraschung.
Ja.
Das ist ein spannendes Thema. In der kontextuellen Philosophie behandeln wir es wie die Wissenschaft, nämlich als einen kontinuierlichen Diskurs. Das heißt, jede Theorie ist so lange gültig, bis sie widerlegt oder ergänzt oder erweitert wurde. Und in unserer Forschung über Geschlechterverhältnisse haben wir eine umwerfende Entdeckung gemacht. Die Bedingungen der Frauen, um sich auf Sexualität einzulassen, wurden jahrzehntelang umfassend erforscht und veröffentlicht.
Aber, und das ist jetzt die Entdeckung, was nicht erforscht wurde, was wirklich nie erfragt oder gar erforscht wurde, sind die Bedingungen der Männer, um sich auf sozial-emotionale Kommunikation einzulassen, also die Bedingungen der Männer für Gespräche. Dieser Aspekt wurde in der Wissenschaft komplett ignoriert, weil Reden ja selbstverständlich ist und jeder das kann oder zumindest können sollte. Deshalb haben wir es erforscht, wobei wir auch viel Spaß hatten, viele Erkenntnisse dazu. Und teilen dir die Ergebnisse heute mit. So ein Ergebnis, was interessant ist, die von den Frauen bevorzugte sozial-emotionale Kommunikation, also das vorgebliche Sprechen über Gefühle, bedeutet für den Mann Stress. Genauso wie seine Potenzkommunikation, so eindringlich sie ist und schärfend, oft für die Frau Stress bedeutet. Das können wir auch nochmal weiter
untersuchen. Ne? Ja.
Und vielleicht nochmal gucken, wo dann liegt das.
Ja.
Naja, denken jetzt einige Frauen, reden kann doch jede. Das muss Frau, also gerade Frau, schon mal nicht erst lernen. Tja, dasselbe dachten Männer über Sex, das kann doch wohl jede. Und beide lagen falsch. Denn erst das Verständnis dafür, was Frauen brauchen, um Sexualität wieder oder überhaupt erst lustvoll zu erleben, hat eine neue Qualität ermöglicht. Weg vom Damoklesschwert der ehelichen Pflicht hin zu gemeinsamen, vorehelichen und vor allem auch ehelichem Vergnügen. So, was ich interessant finde, auch Stefan, das haben wir in den Trainings früher gesagt, also als wir lernen alles, wir lernen laufen, gehen, springen, nur Sex, den müssen wir können. Ne, das ist auch ein gesellschaftlicher Anspruch, der also vielleicht heute nicht mehr so schwerwiegend ist, weil viele sich halt eben auch über Internet erkunden können, so wie funktioniert das wirklich mit der Sexualität. Allerdings oft auf der anderen Seite vom Pferd fallen, frei nach dem Motto, der Mann muss, sollte, könnte, immer müssen und können. Ne? Also dass Sexualität,
was nicht der Fall ist.
Was nicht der Fall ist.
Ja.
Sodass Sexualität halt eben auch etwas ist, was wir de facto irgendwie auch lernen müssen. So, jetzt geht es darum, was brauchen eigentlich Männer, damit sie sich auf ein Gespräch einlassen, dass sie gerne mit ihrer Frau reden.
Und dafür haben wir zunächst mal Fragen an die Frauen. Männer wollten wissen, was Frauen für mehr Lust beim Sex bräuchten. Und jetzt die Fragen an die Frauen sind, erstmal so als offene Frage zum Überlegen, willst du als Frau überhaupt wissen, was seine Bedingungen für Nähe und Kommunikation sind? Also das, was dein Mann für bessere Kommunikation mit dir braucht, als Voraussetzung, sowohl vor dem Gespräch als auch während des Gespräches. Und willst du seine Bedingungen, wenn du sie weißt, überhaupt dauerhaft erfüllen? Oder ist es anmaßend, dass Männer überhaupt Bedingungen an Kommunikation stellen? obwohl Frauen doch darin die Experten sind oder sein sollten. Zumindest scheint es so. Also würdest du für ihn eine neue Öffnung schaffen und etwas Neues lernen und ausprobieren, wenn es um die Verbesserung der Kommunikationsqualität geht?
Warum stellt ihr all diese Fragen? Magst du vielleicht als Frau etwas gereizt denken? Ganz einfach, weil es bislang niemanden interessiert hat. Weder die Wissenschaftler noch Frauen. Wenn dich das interessiert, dann bist du eine wirkliche Erfüllungspionierin in Bezug auf Kommunikation und dich wird unser heutiger Podcast wirklich begeistern. Denn ihr werdet als Paar wieder mehr Verständnis füreinander und mehr Nähe, Intimität und Verschmelzung haben. Ihr werdet euch immer wieder neu kennenlernen, egal wie lange ihr schon zusammen seid, und könnt euch immer wieder ineinander verlieben. Wenn du als Frau nicht bereit bist, die Bedingungen des Mannes an Kommunikation zu erfahren, dann laden wir dich ein, einen anderen Podcast zu hören.
Da gibt es ja einschlägige, wie zum Beispiel Family Feelings.
Ja.
Es ist interessant, dass es überhaupt Bedingungen gibt für Kommunikation, weil die so selbstverständlich klingt.
Ja.
Und es ist ein neuer Gedanke oder eine neue Untersuchungsmöglichkeit, dass Kommunikation gegebenenfalls auch Stress bedeutet.
Ja, und ich fand auch interessant, also dass, wie oft wir denken, wir wüssten, was der andere will.
Ja.
Also, wenn ich ein kleines Beispiel erzählen darf, wir haben uns letzte Woche unser Auto abgeholt aus Stuttgart. Ich denke, die meisten wissen, welche Marke wir jetzt haben.
Und, Stichwort Sindelfingen.
Und dann fragte Stefan mich, wenn wir da sind, willst du das, jetzt sage ich die Marke, Mercedes-Museum dir anschauen? Und interessant ist, dass ich dachte, er würde sich das gern anschauen. Also ich fand das auch sehenswert, hätte es aber nicht unbedingt sehen müssen. Hab dann aber gesagt, ja, das können wir uns gern anschauen. Und dann haben wir uns das Auto abgeholt und an dem Tag war einer der wenigen wirklich heißen Tage, sodass ich gedacht habe, boah, jetzt den ganzen Tag im Museum habe ich irgendwie auch nicht so Lust zu. Ich würde lieber jetzt ein bisschen mit dem Auto fahren und dann vielleicht irgendwo in ein schönes Hotel. Und dann habe ich Stefan gefragt, Stefan, wie wichtig ist es dir, ins Museum zu gehen? Und dann sagte Stefan,
nicht so. Ich war da ja schon. Ich wollte das ja nur für dich.
Das fand ich so interessant, dass ich wollte es für dich gucken und du wolltest es für mich schauen.
Für dich gucken, ja.
So, das ist natürlich auch ein Ausdruck an wirklich, man will dem anderen geben, was er will. Das war auch wirklich gut gemeint, aber schlecht gemacht. So interessant ist, wir hatten das Hotel so gebucht, dass wir noch absagen konnten und haben dann eine schöne Tour gemacht und haben dann auch noch wirklich ein schönes Wellnesshotel gefunden. Also,
da kann man im Nachhinein immer schön dann den Spruch raushauen, gut, dass wir mal drüber geredet haben.
Also man kann auch aus lauter Liebe dem anderen nicht geben, was er will. So ein kleiner Einschub. Okay.
Also, untersucht nochmal zusammen oder rekapituliert, die Bedingungen für Sexualität, für ihre Sexualität wurden lang und breit untersucht. Und bevor wir seine Bedingungen für bessere Kommunikation nennen, fassen wir nochmal ihre Bedingungen für Sexualität zusammen, so wie sie bisher gesammelt und erforscht wurden.
Und
letztendlich ist es ein neuronales Aufwärmtraining.
Für die, die jetzt denken, wie komme ich da dran? Im letzten Podcast haben wir das ausführlich
haben wir untersucht,
besprochen.
Ja. Also das neuronale Aufwärmtraining besteht darin, Vertrauen zu schaffen durch Wertschätzung und wertschätzende oder eine bestimmte Art von Kommunikation. Also mehr kuscheln, mehr kleine Aufmerksamkeit, mehr miteinander kommunizieren über einen längeren Zeitraum.
Also es sind drei Aspekte. Vertrauen, Wertschätzung und Kommunikation.
Ja. Und sie bräuchte zuerst emotionale Nähe für ihr Sicherheitsempfinden, um dann Hingabe leben zu können. Grundsätzlich haben wir unterschieden in drei prinzipielle Bedingungen für Kommunikation. Das erste Grundprinzip ist gegenseitiger Respekt und Selbstbestimmtheit. Jeder Mensch hat das Recht, Bedingungen für Interaktion festzulegen, ob es um Kommunikation, Körperkontakt, Zeit miteinander zu verbringen oder emotionale Nähe geht. Und wenn Frauen zum Beispiel sagen, ich möchte nur Sexualität leben oder ich möchte nur Sex, wenn, und dann ihre Bedingungen nennt, dann können Männer genauso gut sagen, ich möchte nur mit dir reden oder ich möchte nur mit dir darüber reden, was uns betrifft, wenn.
Ja, das ist nochmal wichtig festzuhalten, dies sind die drei prinzipiellen Bedingungen. Mhm. Die sind noch nicht nur auf den Mann, sondern die gelten für Mann und Frau. Mhm. Das sind Kommunikationsbedingungen. So, der zweite Aspekt ist gesellschaftliche Wahrnehmung. Bei Frauen wird es als selbstverständlich akzeptiert, dass sie Bedingungen an Intimität knüpfen, während Männer die Grenzen an Kommunikation oder emotionale Nähe setzen als schwierig oder unempathisch oder oberflächlich oder vielleicht sogar als egoistisch
oder gelten. Übersensibel. Oder übersensibel, gelten,
ne? Ja. Ja. So, das liegt an einer immer noch vorhandenen gesellschaftlichen Erwartungshaltung. Der Mann, Männer sollen stark und für die Frau für immer verfügbar sein. Was von der Frau nicht erwartet wird, dass sie immer verfügbar ist. Ich meine, das war, ist vielleicht vor 50, 100 Jahren erwartet, aber jetzt halt eben nicht mehr, was ja auch gut ist. Dabei ist die emotionale Selbstbestimmung genauso wichtig wie die körperliche Selbstbestimmung. Und nun zum dritten Punkt.
Ja, das ist sowas wie der Schlüssel. Und der ist Freiwilligkeit und Akzeptanz. Und Bedingungen zu stellen sind legitim, solange sie klar kommuniziert und nicht manipulativ eingesetzt werden. Und zum Beispiel in dem Kontext, kommuniziere so oder ich bestrafe dich. Also erfülle meine Bedingungen oder ich bestrafe dich. Könnten einige als Grundlage denken. Und beide Seiten müssten diesen Bedingungen zugestimmt haben. Und ja, ist keine Zustimmung.
Ja, das heißt nur, lass mich in Ruhe.
Ja.
Also um das nochmal zusammenzufassen, die prinzipiellen Bedingungen sind gegenseitiger Respekt,
gesellschaftliche Wahrnehmung und Freiwilligkeit und Akzeptanz.
Okay. Dann kommen wir zu den vier Bedingungen der Männer, die sie haben, um bessere Gespräche zu führen. Die vier Bedingungen sind folgende: weniger Drama, freie Wahl, weniger Vorwürfe, weniger Manipulation. Noch besser, kein Drama, keine Vorwürfe, keine Manipulation.
So, was ist damit gemeint? Zum Beispiel mit weniger Drama als erstes. Damit ist nicht gemeint, gefühllos zu sein, sondern erstmal gefühlsneutral. Beim Begriff gefühlsneutral oder ein anderer Begriff ist gefühlsnüchtern, springt einigen Frauen der Draht aus der Mütze, als wäre es ein Affront gegen ihre Gefühle und Intuition, was es aber nicht ist. Sie zu haben ist eine Sache, also die Gefühle zu haben ist eine Sache, wie und wofür sie eingesetzt werden, eine andere. Viele Frauen glauben, sie bekämen nicht mehr, was sie wollten, wenn sie ihre Gefühle nicht einsetzten. Damit fürchten sie, ein starkes Manipulationsmittel zu verlieren. So als wäre ihr Überleben durch das Aufgeben ihrer Gefühle bedroht. Was nicht der Fall ist. Und der Hintergrund dafür ist, dass sie das Leben fühlen wollen und sich nur in Sicherheit wähnen, wenn sie sich sicher fühlen.
Ja, das heißt, du als Frau bist jetzt aufgefordert, dich sicher zu fühlen, wenn du deinem Partner eindeutig und gefühlsneutral sagst, was du willst. Und jetzt kommt etwas, was vielleicht für viele Frauen ganz neu ist. Man kann den Mann sogar fragen, ob er es einem geben will. Statt ihn mit einer Gefühlsartillerie zu beschießen, was du alles nicht willst. Jetzt werden einige sagen, ja, das ist ja nicht so schwer. Ja, das ist auch nicht so leicht, denn wir wissen häufig, was wir nicht wollen, haben aber keinen Fokus darauf, was wir wollen. Und das Interessante ist, dass wenn du zu sehr in deinen Gefühlen bist, dann hindern dich deine Gefühle, und ich würde sagen, hier kann man auch sagen, Gefühligkeiten daran, herauszufinden, was du willst. Und für deinen Mann ist das folgendermaßen, wenn du ihm mit einem Gefühlsartillerie beschießt und das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, dann hört er nur, sie ist unglücklich und ich bin schuld.
Das führt zu dem Ergebnis, dass er mental den Ritterhelm runterklappt und eine Verteidigungsstrategie entwirft und das aus Liebe zu dir, weil er will, dass du glücklich bist. Wenn er das nicht wollte, würden ihn deine Gefühle gar nicht interessieren. Das hat einen neurologischen Hintergrund. Unser Gehirn ist sozial so verdrahtet, dass wir Stress beim Partner reduzieren wollen. Und ironischerweise führt genau dieser Schutzinstinkt dazu, dass er weniger zuhört, weil sein Verstandesbewusstsein mehr Taktiken plant, dass du wieder glücklich bist. Hätte er kein Interesse an dir, würde er nicht in den Verteidigungsmodus schalten, dann wäre es ihm nämlich einfach egal.
Also man könnte auch sagen, wenn dein Mann dir nächste Mal nicht zuhört, dann kannst du ihn auch umarmen und sagen, Schatz, ist wirklich schön, dass du mich so liebst, dass du gerade Verteidigungsstatistiken überlegst.
Yeah.
Verteidigungsstrategien, yeah. Okay, also jetzt hatten wir das mit dem Drama, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und der heißt freie Wahl. Denn ein Knackpunkt beim Drama-Detox ist, der andere kann und darf auch Nein sagen. Selbst bei sehr klar und eindeutig geäußerten Wünschen. Blöd nur, dass viele Frauen ihre Gefühle nun genau dafür einsetzen, um das zu verhindern. Sie wollen ja nicht, dass er Nein sagt. Er soll sich moralisch gezwungen fühlen, Ja zu sagen. So, und dazu ein kleiner Reality-Check. Wenn er Ja sagt, weil er keine Wahl haben soll, bist du vielleicht die Königin, aber er ist dann nur noch dein Bettler. Oder dein Erfüllungsgehilfe, dein Bediensteter.
Dein Lakai.
Ja, ist letztendlich dein Lakai. Er soll nur tun, was du willst.
Und am besten selber keine Bedingungen haben.
Ja. Und auch hier, wieder neuropsychologisch, bedeutet das, er handelt aus dem Zwang, es dir recht zu machen. Wie Stefan eben auch erklärt hat, was unser Gehirn einfach will. Man will bei dem anderen Stress reduzieren. Aber er handelt nicht daraus, es dir recht zu machen, aus intrinsischer, also selbstgewählter Motivation. Sondern er will letztendlich, dass die Gefühlsartillerie aufhört.
Er versucht es dir recht zu machen.
Langfristig führt dieser Zwang zu emotionaler Distanz, weil er dann zwar zu dem, was du willst, Ja sagt, aber zu dir und zu sich selbst immer mehr Nein. So verliert er sich immer mehr und macht es dir zum Vorwurf.
Und zieht sich weiter zurück
und
wahrscheinlich.
Und zieht sich zurück, ja. Und ganz ehrlich, wie sexy und begehrenswert findest du einen lediglich abnickenden Diener?
So, die dritte Möglichkeit ist weniger Manipulation, Liebe als Währung, nennen wir das. Frauen setzen oft unbewusst, manchmal bewusst Repressalien ein, wie Liebesentzug. Also Kuscheln, Umarmungen werden strategisch dosiert oder entzogen. Oder auch sexuelle Sanktionen. Sex erst wenn. Und dafür die Latte möglichst hochlegen, dass daraus immer häufiger Nein oder Nie wird. Dazu gehören auch subtile Entwertungen, die auch öffentlich ausgesprochen werden. So kleine Sticheleien über seine Kompetenzen, seine Denkweise, seinen Körper. Nur mit dem Begriff typisch Mann ist schon alles gesagt.
Das ja, und dieses Beispiel, ne?
Mit dem glücklich verheiratet.
Ja, was wir mal hatten.
Er sagt, ich bin glücklich verheiratet und sie sagt, ich bin verheiratet und du bist glücklich.
Ja.
Und dazu kommt das Vergleichen mit anderen Männern. Paul hört wenigstens zu, Karl-Heinz ist befördert worden, was auch immer einen anderen realen oder fiktiven Mann besser dastehen lässt.
Okay, also wir hatten jetzt drei Aspekte. Weniger Drama, freie Wahl und weniger Manipulation. Und jetzt kommen wir zur vierten Bedingung. Die vierte ist weniger Vorwürfe, Vorhaltung, Beschwerden, Jammern. Nie machst du, was du sagst, geschweige denn, was ich will. Immer lässt du alles rumliegen. Nur ich bin hier am Arbeiten. Alles muss immer ich allein entscheiden. Und so weiter und so weiter. Am besten noch mit einem Nöckelton. Bist du auch schon beim zweiten Satz ausgestiegen und hast gedacht, boah, hoffentlich hört die Alte bald auf zu nerven? Genauso ergeht es deinem Partner, deinem Mann. Denn das ist keine Kommunikation. Das ist eine generalisierende, akustische Zwangsbeschallung, die das Gleiche auslöst wie ein nerviger Dauerton. In diesem Fall einen emotionalen Tinnitus. Neuropsychologisch heißt das, das Belohnungszentrum geht offline. Das Stresszentrum, die Amygdala, fährt auf Abwehr oder auf Flucht hoch. Das Ergebnis ist, er will dir nicht geben, was du willst, zumal er oft nicht weiß, was es ist, weil du nur aufzählst, was dich nervt. Oder korrekt ausgedrückt, womit du dich nervst.
So, hier gehen wir über zu ein paar praktischen Beispielen, um Bedingungen an Kommunikation zu stellen, was man sagen kann. Als Mann könnte und dürfte er sagen, ich diskutiere nur, wenn wir beide sachlich und gefühlsnüchtern oder gefühlsneutral bleiben, also unemotional. Und ich antworte, wenn ich Zeit habe, in Ruhe dabei zu überlegen oder darüber nachzudenken. Beziehungsthemen besprechen wir persönlich, nicht über WhatsApp oder digital. Und über uns sprechen wir nur mit uns, nicht mit anderen, insbesondere du nicht mit deinen Freundinnen oder deiner Mutter.
Oh, du nimmst meine Gefühle nicht ernst, wird jetzt kommen. Sondern müsstest du als Mann sagen, doch, aber ich kann mit dir über deine Gefühle nicht sprechen. Komm wieder, wenn du das neutral sagen kannst. Also, das hört sich, finde ich, alles super an, aber es wird eine Zeit dauern, bis deine Frau sich darauf einlässt. Also, du bräuchtest das, was wir Potenz nennen, Kommunikationspotenz und auch potente Kommunikation, dich dann nicht darauf einzulassen.
Eine weitere Möglichkeit ist zu sagen, wenn ich deine Wünsche nicht ablehnen darf, dann ist es jetzt schon nein.
Das ist gut.
Frag mich, wenn du etwas willst und erwarte nicht, dass ich Gedanken lesen kann. Weil Frauen können auch keine Gedanken lesen, auch wenn sie es behaupten. Wenn sie es könnten, würden Männer mehr bekommen, was sie wollten. Und günstig ist immer, so Worte zu streichen wie nie, immer, nur, alles. Und die sind generalisierend und besser wäre es, konkret zu bleiben.
Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten mit den Beispielen, die wir aufgezählt haben. Zum einen empörte Abwehr, möglichst gefühlig, so ein A-Loch, mit ihm rede ich nie wieder, geschweige denn, dass wir uns im Bett treffen. Wenn du so denkst, wenn dein Mann nicht sagen darf oder gar soll, was noch besser ist, wie er mit dir reden will, dann brauchst du keinen Partner, sondern ein dressiertes Hündchen, das immer macht, was du willst. Das gibt zumindest keine Widerworte, ist auch ansonsten allerdings kein guter Kommunikationspartner, es sei denn, es gefällt dir, dass du nur auf ihn einreden kannst. Was vor allem ältere Frauen auch bequemer finden, spätestens wenn die aus dem Haus sind, wird der Mann abgeschafft und ein Hündchen angeschafft. So, die andere Möglichkeit ist, dass du wirklich ein begieriges Interesse hast, also ein wirkliches Wissen wollen. So im Sinne von, also es würde mir gefallen, wenn mein Mann so mit mir spricht, weil das, das beruhigt mich auch. Und das tut es übrigens auch. Wenn der Mann sich so abgrenzt und sagt, das will ich nicht, das beruhigt dein System. Ich würde das nicht sofort akzeptieren. Ich müsste erst mal testen, ob er wirklich stärker ist als ich, ob er wirklich meint, was er sagt. Aber ich finde das potent. Das könnte am Ende nämlich nicht nur zu besseren Gesprächen führen, sondern auch zu mehr Nähe und Intimität im Bett und wahrscheinlich auch im selbigen Enden. Das Fazit ist, diese Bedingungen dienen dazu, Konflikte zu entschärfen, Überforderung zu vermeiden und gesunde Grenzen zu setzen. Also nicht nur Grenzen zu setzen, sondern auch wirklich wieder Nähe und Intimität zu erschaffen.
Und wir untersuchen immer gern, warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und so stellen wir uns die Frage, warum reden Frauen oft emotionalisiert, obwohl es nicht funktioniert, also dem Respekt und der Achtung für das Anderssein des anderen abträglich ist.
Ja, und sie bekommen ja auch so nicht, was sie wollen.
Ja. Haben sie womöglich ein Vorwurfsgehen? Oder glauben sie nur zu bekommen, was sie wollen, wenn sie ihre Gefühle und Gefühligkeiten einsetzen, also stark emotionalisiert kommunizieren? Hat das zum Beispiel neurobiologische Ursachen oder ist es antrainiert oder sozialisiert?
Ja, und die Antworten dazu haben wir schon teilweise nachgedacht und philosophiert, werden aber noch weiter darüber sprechen, auch andere Fragen, wie Sie das sehen, sodass wir deren Input einbauen können. Aber es ist wirklich interessant, dass auch das nicht untersucht wurde groß. Warum sprechen Frauen häufig so?
Also es gibt viele Mythen.
Es gibt viele Mythen darüber. Also ich kann nur sagen, für mich war das eine, auch für mich als Frau, war das eine Befreiung zu sagen, ich will nicht mehr in diesen Vorwürfen sprechen. Also ich will, wenn ich etwas haben möchte, das eindeutig zu formulieren. Und ich habe damals zu meinem Mann und auch unserem Sohn gesagt, wenn ich im Vorwurf spreche, vor allem auch bei unserem Sohn, dann sag mir das. Und ich war überrascht, wie sehr ich in Vorwürfen spreche, nach dem Motto, nun räum doch die Spülmaschine aus. Und hast du das wieder nicht gemacht? Und warum machst du das so? Also wie sehr ich in diesem Ton spreche, das ist mir nachher selbst auf den Wecker gegangen. So für alle Frauen, die jetzt sagen, oh ja, ich würde da auch gerne mit aufhören, denn der Punkt ist, dir geht es besser. Du hörst ja dir selbst auch zu, du hörst ja, was du sagst. Für alle, die das die nicht mehr so sprechen wollen, so für die ist mit Sicherheit der nächste Podcast interessant. Und ja, du kannst uns gerne Fragen dazu schicken, wenn du welche hast. Wir bauen sie dann ein. Ja, und so bleibt uns dann, uns zu verabschieden. Ne, wie gesagt, wir freuen uns, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wir freuen uns auch immer über 5 Sterne und wünschen dir eine inspirierende, erhellende Zeit, allein, zu zweit und überhaupt. Und genieß die Sonne.